Ja, erst nochmal herzlich willkommen, alle, die da sind. Es sind einige da, die wir noch nicht so gut kennen, einige, die schon häufiger da sind. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute ein Thema beginnen. Oder was heißt Thema beginnen? Ich möchte darüber sprechen. Ich habe das genannt Work in Progress oder Wachsen und Reifen zu Jesus hin. Und ja, es ist so, wir sind ja alle Bibelkenner, die größten, der größte Teil unter uns. Und ich wollte einfach mal drei Frauen kurz angucken, dass wir uns hier nochmal in Erinnerung rufen. Die erste habe ich genannt, die Ahnungslose. Und das ist die Samariterin am Brunnen, der Jesus begegnet. Das ist eine Frau, die ja, im Alltag mit Jesus konfrontiert wird. Er konfrontiert sie mit sich selber und sie kommt dorthin, um Wasser zu schöpfen, und Jesus gebraucht diese Situation, um mit ihr darüber zu sprechen, ihr zu zeigen, dass sie eigentlich ein ganz anderes Wasser braucht als das natürliche Wasser, sondern er sagt zu ihr, er möchte ihr lebendiges Wasser geben und sagt, von diesem Wasser, das ich dir geben werde, da wirst du nicht mehr dürsten. Er sagt sogar, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, von dem natürlichen Wasser. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, das ins ewige Leben quillt. Sie hat also überhaupt keine Ahnung, was ihr eigentliches Bedürfnis ist. Und sie hat auch keine Ahnung, wie sie an dieses lebendige Wasser kommen soll. Und dieses lebendige Wasser ist das Wasser des Heiligen Geistes und eines neuen Lebens. Und Jesus führt sie dann so ein Stückchen dahin, dass sie erkennen kann, weil er nämlich weiß, dass Sünde in ihrem Leben ist. Sie hatte diverse Männerbeziehungen, führt er sie langsam dorthin, dass sie selber erkennen kann, da ist Sünde bei mir, und dass sie auch dahin geführt wird von ihm, in dem Gespräch mit ihm, dass sie diese Sünde auch bekennen kann. Sie hat nämlich geschmeckt und gesehen, dass Jesus in diesem lebendigen Wasser etwas hat, wonach ihr Herz eigentlich sich gesehnt hat. Und das möchte sie gerne haben. Und dann entstehen aber Fragen bei ihr und sie sagt, ja, wo findet man denn dieses lebendige Wasser und wohin soll man überhaupt gehen, wenn man Gott kennenlernen will, und wo wird man denn schuldfrei? Und Jesus ermutigt sie zu glauben und erzählt ihr von der wahren Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit geschehen soll. Und das sind Antworten, die kennt sie so nicht. Und sie ist verwundert und sie merkt, dieser Jesus, der muss wohl ein besonderer Mann sein. Und sie wusste von einem Messias, der irgendwann kommen sollte, aber sie kannte ihn ja nicht. Und deshalb sagt Jesus zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Also hör gut zu. Und damit hat sie dann auch die Möglichkeit, den letzten Vertrauensschritt im Glauben zu tun. Aber sie muss sich halt selber entscheiden, ne, ob sie diese Offenbarung annahm und ob sie auch Konsequenzen daraus zieht. Und wie wir dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte sehen, hat sie die Konsequenzen offensichtlich auf sich genommen und hat Jesus angenommen, denn sie lässt ihren Krug stehen, weshalb sie eigentlich da war, sie wollte Wasser schöpfen, läuft in die Stadt und hat nichts anderes zu tun, als Leute einzuladen und zu sagen, kommt selber her, guckt euch den Mann an, der so viel von mir wusste. Und er kam tatsächlich, die Menschen kamen tatsächlich zu ihm und haben selber gesehen und haben Jesus als ihren Herrn und Erlöser ebenfalls angenommen. Das war durch diese intensive Beziehung mit Jesus, ist aus einer Sünderin eine Missionarin geworden, die nach außen ging und die gute Botschaft weitergab. Aber sie war anfangs die Ahnungslose. Die zweite Frau, die wir uns nochmal ansehen wollen, das ist die Hilfsbedürftige, so habe ich sie genannt. Das ist die Frau, die 12 Jahre lang schon einen unstillbaren Blutfluss hatte und diese Blutung, die war krankhaft und sie war bei Ärzten gewesen. Es war verständlich, sie wollte aus ihrem Elend raus, sie wollte da nicht drin hängen bleiben. Und alles menschliche Tun hatte nicht gefruchtet. Und ja, dann hat sie gehört, dass Jesus in der Nähe ist. Und dann mischt sie sich unter die Menge, denn eigentlich durfte sie nicht unter Menschen sein. Mischt sich drunter und sagt, wenn ich ihn nur berühren könnte, dann würde ich geheilt werden. Sie hatte einen ganz kindlichen Glauben und das tut sie dann auch. Und sofort kam ihr Blutfluss zum Stillstand. Und Jesus merkte das und er wusste natürlich, wer ihn angerührt hat, aber er wollte eben mit dieser Frau persönlich sprechen. Und warum ist er da nicht einfach stillschweigend drüber hinweggegangen? Weil Jesus eben kein anonymer Heiler ist, sondern er sucht immer die persönliche Beziehung und die Nachfolge. Und diese Frau, die kam natürlich dann zu ihm und sie hatte Angst, sich zu offenbaren. Sie war zitternd und fürchtend, kam sie zu ihm und überwand das aber, fasste Mut. Und letztendlich kommt es dazu, dass sie ihm das alles sagt. Und sie war inzwischen von ihrem Blutfluss geheilt worden durch die Berührung von Jesus. Und sie hat nicht nur diese Heilung in seiner Gegenwart erlebt, sondern sie hat in seiner Gegenwart, ist sie auch von diesem schlechten Gewissen frei geworden. Diese Scham und dieses sich Verstecken unter den Leuten, weil sie ja so beschmutzt war durch diesen Blutfluss. Und Jesus sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ja, das ist die zweite Frau. Und die dritte Frau habe ich die Hingegebene genannt. Hier geht es um Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Und Maria können wir in der Bibel in drei Lebenssituationen sehen. Die erste ist, da sitzt sie Jesus zu Füßen, als er zu Besuch kommt, ist es ihr dringendstes Bedürfnis, sich ihm zu Füßen zu setzen, ihm zuzuhören, in seiner Nähe zu sein und alles auszuschöpfen, was er ihr zu sagen hat. Und als dann ihre Schwester kommt und sie in ihre eigenen Aktivitäten einbinden will, da sagt Jesus zu ihr, Martha, zu ihrer Schwester, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Jesus spricht hier von ihrer unbesorgten Hingabe. Also Maria hat sich ganz fallen lassen bei Jesus, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie saß zu seinen Füßen und das war auch das einzig Richtige und das einzig Nötige, wie Jesus sagt. In der zweiten Situation sehen wir Maria noch einmal zu Jesus Füßen. Da kniet sie vor ihm und hat ein kostbares Alabasterfläschchen und salbt damit seine Füße. Und durch diese Geste, durch dieses Kostbare, was sie ihm gibt, zeigt sie ihm, drückt sie ihm ihre tiefe Liebe aus. Und anschließend nimmt sie ihre Haare und wäscht seine Füße damit trocken und drückt damit auch ganz viel Demut und Ehre aus, die sie Jesus entgegenbringt. Und wir sehen auch, dass Jesus sie für diese Hingabe lobt später. Und die dritte Situation, in der wir sie sehen, da fiel sie Jesus zu Füßen förmlich. Das war die Situation, als ihr Bruder Lazarus gestorben war und Jesus war nicht da gewesen. Und jetzt kommt Maria zu ihm und sie fällt ihm zu Füßen und sagt, wenn du hier gewesen wärest, wäre er nicht gestorben. Und an dieser Situation sehen wir, auch da kommt sie zu ihm, sie sucht ihn, aber sie ist so ein bisschen wackelig in ihrem Glauben. Einerseits sieht sie dieses Elend und ist traurig darüber, dass ihr Bruder verstorben ist und das möchte sie Jesus auch zum Ausdruck bringen. Aber so im Stillen denkt sie, er wäre ja nicht gestorben, Jesus, wenn du da gewesen wärst. Also da ist auch Hoffnung drin in diesen Gedanken und dieser Glaubensfunke, der da war, der war ja dann auch gerechtfertigt, denn wir haben dann hinterher gesehen, dass Jesus Lazarus auferweckt hat von den Toten. Also, drei Frauen in verschiedenen Lebensphasen in ihrer Begegnung mit Jesus und die Samariterin, die fand trotz ihrer anfänglichen Ahnungslosigkeit zum Glauben, weil sie verstanden hatte, dass bei Jesus Vergebung und wahres Leben zu finden ist. Zu ihrem Lernprozess, durch den sie durchging in diesem Gespräch mit Jesus, war es einmal Fragen zu stellen, genau hinzuhören, dann Vertrauen zu fassen, sich zur Wahrheit zu stellen, im Glauben die wichtigste Entscheidung zu fällen und das Alte hinter sich zu lassen und gleichzeitig das, was sie erlebt hat, auch anderen weiterzugeben. Bei der Frau mit dem Blutfluss, die musste lernen in dieser Situation, dass sie bei Menschen keine Hilfe und keine tatsächliche Befreiung von ihrer Not finden konnte. Und dass es richtig war, ihr Vertrauen ganz gezielt auf Jesus zu richten. Gleichzeitig lernte sie aber auch, dass es wichtig war, ohne Scham zur Wahrheit zu stehen. Und durch ihren kindlichen Glauben an Jesus lernte sie, dass Errettung und wahrer Friede das bedeutet, wenn man bei Jesus bleibt und ihn als Herrn annimmt. Und bei Maria, da sehen wir eine fortgeschrittene Lebensphase. Sie hatte gelernt, in Jesus zur Ruhe zu kommen, mit ihm Zeit zu verbringen und es auch zu genießen. Sie hatte auch gelernt, ihm völlig zu vertrauen und aufmerksam zuzuhören, was er zu sagen hatte. Und mehr konnte sie sich deshalb ihm auch hingeben, egal was es sie gekostet hat. Und auch in schweren Zeiten lernte sie die Situation mit Lazarus, im Glauben festzuhalten. Das ist auch das, was Jesus sich für uns wünscht. Und bevor Jesus ans Kreuz ging, sagte er zu seinen Jüngern und natürlich auch zu uns: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und als Jesus das hier zu seinen Jüngern sagt, wie gesagt, war er kurz vor seiner Kreuzigung, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden begleitet habt, der im Sterben liegt, der vielleicht auch nicht mehr richtig reden kann und nur so seine letzten Worte aushaucht. Da hört man genau hin, da will man wissen, was hat der noch zu sagen, was ist das Besondere, was darüber kommt. Und man vergisst auch diese letzten Worte nie, die derjenige gesagt hat. Und Jesus hatte hier kurz vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern was Wichtiges zu sagen. Er wollte sie auf diese Zeit vorbereiten, wo er nicht mehr da sein würde. Und was beschäftigt ihn? Ein Weinstock mit Reben und satten Früchten dran. Komisch. Also das würde man ja nicht vermuten. Man hätte ja wahrscheinlich ganz andere Gedanken, bevor man stirbt. Aber bei Jesus ist das eben anders. Und er sagt: Ich bin der Weinstock. Das ist eine von 7 Aussagen in der Bibel, wo Jesus sagt: Ich bin. Und mit diesem Ich bin sagt er: Ich bin Gott. Ich allein und sonst keiner. Und er sagt auch gleichzeitig: Ihr seid die Reben. Reben, das sind die Zweige, die sich sozusagen aus dem Weinstock entwickeln. Und an den Reben entwickeln sich im besten Fall saftige Trauben, die dann da dran hängen. Und diese Zweige, die ziehen ihre Kraft und ihren Saft aus dem Weinstock selber. Das heißt, sie sind ohne sich selber, aus sich selber können sie gar nichts machen. Und die Frucht entsteht dadurch, dass sie diesen Saft in sich aufnehmen, und dann entwickelt sich die Frucht sozusagen am Ende. Und Jesus drückt das aus: Ihr seid diese Zweige. Ihr seid aus meinem Weinstock entstanden. Ich bin Gott, und aus mir heraus seid ihr zu Jüngern geworden. Und er zeigte ihnen auch gleichzeitig dieses gesunde Abhängigkeitsverhältnis auf, in dem sie zu ihm leben. Gleichzeitig sagt er: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, wenn sie in der Abhängigkeit zu Jesus bleiben, dann würden sie viel Frucht bringen. Worum ging es Jesus dabei? Er würde sie bald verlassen, und sie sollten sich nicht ständig fragen müssen: Ja, was hat denn Gott mit meinem Leben jetzt eigentlich vor? Wo soll mein Leben denn jetzt eigentlich hingehen? Sein göttlicher Plan war, die innige persönliche Gemeinschaft mit ihm zu behalten, zu bewahren, und daraus würde dann viel Frucht entstehen. Und das ist auch für unser Leben gültig. Durch das Bleiben entsteht die Frucht. Nun ist natürlich für viele die Frage: Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Frucht? Man kann sagen, im praktischen Sinn versteht man unter Frucht Gedanken, eine Haltung oder Tat von uns, die Gott schätzt, weil sie ihm Ehre bringt. Und wie Jesus später im Vers 8 des Kapitels sagt, das Ganze stand in Johannes 15 übrigens, falls das jemand nachlesen wollte, Johannes 15, 5. In Vers 8 sagt er, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Diese innere Frucht, die da entsteht, wenn wir Gott erlauben, dass wir ihm ähnlicher gemacht werden durch ihn, dann entstehen die Früchte des Geistes, wie es im Galater 5, Vers 2 steht. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und nach außen Frucht bringen bedeutet, dass wir Gott erlauben, durch uns zu seiner Ehre zu wirken. Das heißt natürlich auch, dass wir von Jesus Zeugnis geben und Menschen zu ihm führen. Aber wir können eben diese Früchte nicht von uns selbst heraus hervorbringen. Und das bezeugt er ganz unmissverständlich. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also getrennt von mir ist nichts möglich. Wenn wir uns also von Jesus entfernen, gibt es keine Frucht. Die Zweige des Weinstocks werden im wahrsten Sinne des Wortes Saft, Kraft und fruchtlos sein. Und wir selber wählen täglich selbst, wie nahe wir unserem Herrn sein wollen. Jesus geht es hier um das tägliche Bleiben in seiner Nähe und seinem Wort, sodass wir nicht vom Pflanzensaft des Weinstocks und seiner Kraft getrennt werden. Er meint aber nicht dieses Streben und Kämpfen und Versuchen, den eigenen Charakter zu verändern. Das klappt sowieso nicht, weil das Alte immer wieder durchkommt. Der Zweig, der hängt ja auch einfach nur am Weinstock und wird durch ihn versorgt. Und so entstehen die herrlichen Früchte, an denen Jesus und wir selber uns auch freuen können. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also bleiben wir doch einfach da in Jesus, einfach hängen und bringen Frucht. So einfach ist das. Und dann sagt er ja nochmal, denn ohne ihn können wir nichts tun. Wenn Jesus so etwas gesagt hat, dann wollen wir uns diese Realität, die er ausspricht, doch mal anschauen. In Hiob 38, Vers 4 spricht Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Und so wie Hiob müssen wir uns auch eingestehen, dass wir nichts zur Schöpfung beigetragen haben. Wir haben nicht festgelegt, wann wir geboren werden, in welcher Entfernung zum Beispiel die Erde von der Sonne sein muss, damit wir nicht verbrennen oder erfrieren, sondern dass ein optimales Klima herrscht. An unserer Geburt haben wir nicht mitgewirkt und auch nicht daran, ob wir Mann oder Frau sein werden, auch wenn Gender Mainstreaming uns das immer wieder aufdrücken will. Wir haben unsere Hautfarbe nicht selber bestimmt und all unsere Körperfunktionen sind auch nicht von uns programmiert worden. Und selbst wenn ein Arzt zwar etwas Gewebe im Körper entfernen oder irgendetwas einsetzen kann, dann hat er aber trotzdem keinen Einfluss darauf, dass es wieder zusammenwächst. Oder auch die Jahreszeiten oder die exakte Dauer von Schwangerschaften bei Mensch und Tier und vieles mehr, wo wir feststellen können, ohne unser Dazutun hat Gott es festgelegt und das sollten wir uns realistisch ansehen. Und da hat Jesus recht, wenn er sagt, ihr könnt nichts tun. Aber Moment mal, kommt dann der erhobene Zeigefinger von uns Menschen, ne? Wir haben doch großartige medizinische Erfolge erreicht. Wir haben technische Entwicklungen gemacht, die fantastisch sind. Wir fliegen zum Mond, wir können manche Krankheiten oder Seuchen sogar beherrschen mittlerweile. Wir haben es doch gelernt, alles unter Kontrolle zu bekommen. Also so hilflos sind wir nun doch nicht. Wir sind doch gereift zur Selbstbestimmung, oder? Doch Jesus weiß, dass wir ohne ihn hilflos sind. Und woher weiß er das? weil er selbst ganz Mensch war und weil er in Johannes 5, Vers 30 sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Und in Vers 36 spricht er davon, dass er die Werke, die der Vater ihm gegeben hat, vollenden wird. Auch er war nicht fähig, aus sich selbst heraus etwas zu tun und er wollte es auch gar nicht. Er wollte auch nicht unabhängig von Gott handeln. Also hat Jesus sich willentlich in diese Hilflosigkeit begeben, in der wir leben. Doch sind wir uns dessen auch bewusst, wie hilflos wir im Hinblick auf unser geistliches und körperliches Leben sind? Können wir alleine zu Gott kommen? Nein, nur wenn der Vater zieht, sagt Johannes 6, Vers 44. Haben wir es verdient, dass unsere Sünden von uns genommen werden, wir befreit werden davon und dass wir ewiges Leben haben? Nein. Nicht unsere Werke haben es bewirkt, sondern es ist die Gabe Gottes an uns. Das sagt Epheser 2, Vers 8 bis 9. Ja, und selbst wenn es um die Kraft zum Leben, zum Glauben oder Frieden zu haben, Geduld oder Liebe zu haben, dann muss es uns gegeben werden. Denn Johannes 3, Vers 27 sagt dort ganz klar, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Das ist die Realität, in der wir leben. Und wenn wir meinen, dass wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten unsere tiefsten Wünsche erfüllen können, dann täuschen wir uns sehr. Ne? Denn das wissen wir als Christen eigentlich sehr genau. Bei jedem von uns gibt es Situationen, die wir selbst nicht in die Hand nehmen können oder Umstände, die wir selbst nicht verändern können. Und in diesen Situationen erfahren wir die Wahrheit hautnah, von der Jesus sprach, wir können nichts tun. Und solche Situationen mögen wir eigentlich überhaupt nicht. Sie bedrängen uns und die Hilflosigkeit macht uns zu schaffen. Wir können sogar in Panik geraten oder anfangen, irgendetwas zu tun, nur um uns nicht mehr so hilflos zu fühlen. Wir sind sogar nahe daran zu verzweifeln, manchmal, weil wir keinen Ausweg sehen. Kennt ihr das? Eigentlich sollten wir solche Situationen willkommen heißen. Wie bitte? Ja, wir sollten sie willkommen heißen. Denn in solcher Hilflosigkeit ist ganz viel Hoffnung enthalten. Und die Frage ist, warum? Weil Jesus sagte, ohne mich geht nichts. Aber der Umkehrschluss ist ja, mit ihm geht's. Und er ist der Allmächtige, der gegenwärtige Gott. Über allem und in jeder Situation sind wir hilflos, dann werden uns die großartigen Verheißungen auch viel realer. Wie zum Beispiel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir können willentlich mit unserem Glauben ergreifen, dass Gott das tun kann, was wir nicht tun können. Und wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lob, sagt 2. Korinther 1, Vers 20. Und noch etwas. Gebete aus Hilflosigkeit heraus, die sind zutiefst ernsthaft und wahrhaftig. Da ist kein Platz mehr für Selbsttäuschung oder Wunschdenken. Und wenn wir Jesus unsere Hilflosigkeit bringen und um seine Hilfe bitten, dann geben wir unsere Unabhängigkeit auf, in die wir manchmal abrutschen. Noch etwas geschieht in dieser hilfsbedürftigen Zeit in der Nähe bei Jesus. Wir reifen. Wie die Früchte verschiedene Reifestadien haben, so haben wir das auch. Aber die Nähe zu Jesus, vielleicht den Faden verloren, die bringt Wachstum. Und unsere Früchte werden für die Welt und für uns um uns herum immer schmackhafter. Es sind Früchte für die Ewigkeit. Und wenn wir dann zurückschauen, im Rückblick, dann können wir uns freuen und Jesus dankbar sein. Wir konnten diese Hilflosigkeit spüren, die uns in seiner Nähe hält, unser Wachstum fördert und schließlich zum ruhenden Vertrauen bringt. Wir geben uns dann mehr hin und er kann uns gebrauchen, um Menschen zu erreichen.